Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Enno Lenze, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Enno Lenze macht 2002 in Bochum sein Abitur, bevor er dort an der Ruhr-Universität Sicherheit in der Informationstechnik und später Rechtswissenschaften studiert. Zur gleichen Zeit plant er anlässlich des Chaos Communication Congress, kurz CCC, den ersten Hacktrain, ein gecharterter Eisenbahnwagen voll Hackern, eine Art Gruppenerlebnisreise für Computernerds. Teilweise während seines Studiums absolviert er eine Ausbildung zum IT-Systemfachmann. Von 2009 bis 2014 mausert sich Enno Lenze zu einem der angesehensten Mitglieder der Berliner Piratenpartei.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung der jeweiligen Sendung, der jeweiligen Ausgabe ab 22 Uhr und danach alles nochmal nachzuhören, dann leider ohne Musik im Internet, über Soundcloud, über iTunes-Podcasts und ganz normale Podcasts auch und so weiter und so fort. Ihr findet das schon. Wer es finden will, der findet es auch. Oder die. Heute zu Gast hier im Studio ist Enno Lenze. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Johnny Häusler. Herzlich willkommen, Enno Lenze. Wir lachen gerade beide, weil ach, ich will es euch gar nicht erzählen. Ich habe hier technisch einen Mist gebaut gerade. Mann. 82 Jahre Internet und dann sowas.
Passiert.
Ja, passiert leider. Enno, es gibt viele Gründe, warum du hier bist und warum wir auch schon öfter in den letzten Monaten gedacht haben, wir könnten ja mal Enno Lenze einladen. Jetzt gab es so einen Moment, wo wir gesagt haben, na jetzt aber wirklich, und es geht dabei um dein, viele, die zuhören werden, sich schon denken, um das Facebook-Video. Da reden wir jetzt auch gleich am Anfang drüber, damit wir dann von da zu den anderen Themen kommen. Du hast vor einer Woche ungefähr ein Facebook-Video gepostet, ein Rant, wo du dich aufregst über all die Flüchtlingsgegnerinnen und Gegner, über all jene, die sagen, ich bin ja kein Rassist, aber, oder ich bin ja kein Nazi, aber, hast mal so ein bisschen vom Leder gezogen, ein paar Minuten lang, und das Ding, dieses Video ist explodiert, es ist geteilt worden, inzwischen wie oft?
3,5 Millionen Mal ist es geguckt und ich glaube 40.000 Mal geteilt auf Facebook, so ungefähr.
Wahnsinn. Ja. Warum?
Ah, weil es von mir ist natürlich. Ja, ich muss natürlich sagen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also simpel kann man sagen, ich habe halt auf einen anderen Termin gewartet, der war zu spät, habe im Museum rumgelungert, hatte Langeweile und habe auf dem Handy halt so bei Facebook rumgeklickt. Und
hab dann, Bier auf.
Genau, Prost. Habe dann das schöne Wort vom Aber-Nazi gehört und gelernt, also der Nazi, der keiner ist, aber die Ausländer. Und hab dann irgendwie gedacht, diese dummen Bratzen, die hält man echt nicht aus. Aber auf der anderen Seite, was soll man machen? Ich kann nicht durch Deutschland reisen und jeden vermöbeln davon. Und wenn, dann wachsen die ja nach. Und hab gerade in der Abteilung 1945 im Museum gesessen, also so zwischen den Trümmern und vor dem Bild von den Trümmerfrauen und so, und dachte, die Scheiße, die findet ihr geil. Also kann doch nicht sein. Hm. Und hab dann mein Handy halt genommen und angefangen, im Prinzip einfach nur zu ranten, wie dumm diese Leute sind und halt so extrem populärwissenschaftlich ein paar Argumente zerlegt. Also mein Anwalt für Urheberrecht wird wahrscheinlich sagen, das Ding hat keine Schöpfungshöhe, wie man so schön nennt, aber im Prinzip halt einfach gesagt, Leute, ihr habt nicht mit euren kleinen Hakenkreuzen Deutschland aufgebaut nachher, ihr seid jetzt auch nicht die Bildungselite, die uns aus der Eurokrise führen oder irgendwas, ihr seid einfach dumm und scheiße. Und hab dann 3-4 Minuten halt gesprochen, das irgendwie so nach Facebook hochgeladen, der Termin kam und fertig. Ich dachte so, mal so einmal den Frust von der Seele reden im Prinzip und sich ein bisschen freuen, dass man es ihnen gezeigt hat auf Facebook mit 3 Klicks oder sowas. Mhm. Und war dann 2 Stunden im Termin und kam wieder raus und hab's Handy angemacht und es ist halt fast explodiert vor Nachrichten und Klicks und Shares und ich weiß nicht was. Und ich hab's halt echt nicht fassen können. Es waren da schon ein paar hunderttausend. Und ja, habe mich zum einen zwar gefreut, habe mich ja total gewundert, weil ich dachte, ich habe so viel geilen Kram in den letzten Monaten und Jahren irgendwie echt mit viel Herzblut und in Gefahr und sonst was recherchiert. Und dieses 3-Minuten-Video, wo ich einfach nur rumrente, das geht ab wie sonst was.
Das ist komisch manchmal, oder?
Ja.
Und auch ein bisschen ärgerlich, weil, genau, da investiert man viel Arbeit, Leidenschaft und Mühe in bestimmte Sachen und denkt so, ach naja, ein bisschen mehr Reaktion hätte ich mir schon gewünscht und dann macht man sowas mal eben aus der Hüfte geschossen Und plötzlich geht das so ab. An sich muss man ja aber froh sein darüber, dass es so viel Zuspruch gab zu diesem Video. Vielleicht war das auch so ein Moment, wo ganz viele Leute gedacht haben, boah, endlich sagt's mal einer, was ich mir nicht traue oder was ich nicht so formulieren kann oder wofür ich nie die Zeit habe oder. Manchmal ist ja so Solidarität im Geiste einfach auch, reicht das ja schon. Mhm. Und dann teilt man das halt und sagt damit, ich finde, was der Mann da sagt, stimmt und ich teile diese Ansicht. Gab es denn nur positive Zustimmung?
Nee, es gab, also besonders schön ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Medien. Auf Facebook, würde ich sagen, gab es einen Querschnitt der Gesellschaft, so in alle Richtungen. Auf Twitter gab es fast nur positives Feedback oder sagen wir mal, halbwegs sinnvolle Kritik, aber halt kein ich schlitz dich auf oder so, sondern so ist aber nicht gut recherchiert oder so. Dachte ja wirklich, ich habe nicht solide recherchiert für dieses Video, Einstein, du hast es erfasst. Also ist echt Tatsache. Aber sagen wir nichts wirklich Schlimmes. Auf YouTube ist ein Geranze drunter und Beschimpfung und Beleidigung und also so von du dumme Schwuchtel über du Arschloch, wir finden dich und irgendwie sowas. Also in einer Tour und zwischendurch so, also ich fand's gut und echt irgendwie
ist
ja so hier ich und auf Facebook kann man sagen, auf der Fanpage, die Kommentare gehen so in beide Richtungen. Aber das, was, sagen wir, an qualifizierten Feedback kam, ist durchweg gut. Und ich habe extrem viele Nachrichten bekommen von Leuten, also Leute, die ich halt nicht vorher kannte, die sagen, super, danke, dass du das sagst und sowas. Und auch dieses, ich traue mich das nicht, aber ich finde es gut. Ich immer denke, ich finde, das war jetzt nicht gerade meine mutigste Leistung oder so. Ich sehe das Problem daran nicht. Also,
na, über die anderen Dinge, die du tust, die wahrscheinlich sehr viel mehr Mut brauchen, reden wir auch noch. Aber erstmal hören wir ein bisschen Musik. Wunschmusik mitgebracht von Enno Lenze, MIA mit Paper Planes, mit dem großartigen Clash-Sample, wo endlich mal jemand Straight to Hell gesampelt hat. Ganz super. Und wir haben gerade angefangen, über das Facebook-Video, über seinen Rant zu reden, den Enno veröffentlicht hat, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und der inzwischen über 3 Millionen Views hat.
Ja, 3,5.
Ist doch verrückt.
Und es steigt immer noch. Also nicht mehr so brachial wie am Anfang, aber trudelt immer noch ein.
Es ist irgendwann so eine Grenze erreicht, so eine Schwelle, wo dann dieses Schneeballsystem tatsächlich komplett einsetzt.
Wo es gesättigt ist im Prinzip. Ja. Also sagen wir, von der Facebook-Reach her habe ich ja theoretisch 10% der deutschen Bevölkerung erreicht mit irgendwie 9 Millionen
und
oder
alles
so.
Alles wird besser jetzt.
Ich habe auch gesagt, jetzt kommt die Wende und jetzt haben wir die Euro-Krise im Griff. Ich habe euch gerettet.
Naja, jetzt sitzen lauter Neonazis vor ihren Rechnern und überlegen nochmal ihre Einstellung der letzten Jahre. Und, aber also das soll jetzt nicht zynisch klingen, weil aber die Herausforderung ist ja immer bei allen Personen, die sich in irgendeiner Form äußern, öffentlich und sich auch gegen Fremdenhass und gegen Rassismus äußern, dass es also ganz oft Preaching to the Converted ist. Ne? Also das ist so, wir reden ja doch alle mit denen, die einer ähnlichen Meinung mindestens sind. Dabei hast du ja eigentlich, wenn du sagst, ihr seid blöd und ihr habt Unrecht, hast du ja eigentlich ganz klar bestimmte Leute angesprochen, nämlich die Rassisten sind.
Ja, die fühlen sich auch sehr angesprochen, das sieht man in den Kommentaren, wo ich denke, also ich habe durchaus welche erreicht, das ist schon mal gut und die fühlen sich auch echt scheiße behandelt, das ist auch gut, weil das war Sinn der Übung. Mhm. Ich denke, das ist genau der Punkt. Wenn die Leute sich rassistisch oder diskriminierend oder so äußern können. Und ich meine jetzt nicht so wischiwaschi Grenzfälle von, oh, das könnte jetzt so einen Berufsempörten stören, sondern wirklich echten Rassismus. Da muss man denen einen von Latz knallen und ganz klar sagen, geht nicht, du bist scheiße und du darfst hier nicht mehr mitspielen und Ende der Diskussion. Das haben wir nicht. Und ich denke, hier in Berlin wohnen wir noch so im Dorf der Glückseligen fast, was Rassismus und so angeht. Total. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da ist es auch durch die ganzen Gastarbeiter und so, da ist es ganz komisch. Da gibt es zwar genug Leute, die was gegen Ausländer haben, aber natürlich nicht gegen die Türken und die Polen und die Italiener und nicht die um mich rum und so. Also ist so nochmal eine ganz andere Nummer. Aber echte Rassisten gibt es da auch deutlich weniger. Außer in Dortmund, das ist eine ganz schlimme Insel. Aber hier, selbst in Berlin, denke ich ganz einfach, wenn ich jetzt hier vor den Flugsbau unten gehe, mich vor die Tür stelle und einmal laut Sieg Heil rufe und den Arm hebe und mich umdrehe und reingehe, dann passiert überhaupt gar nichts. Mhm. Also wenn ich nicht ganz viel Pech habe und einer von den arg links Motivierten gerade in dem Moment vorbeikommt, dann passiert nichts. Und das ist scheiße. Da müssen Blumentöpfe fliegen, die Leute müssen die Polizei rufen, mich festhalten. Das wäre die Reaktion, die ich mir erwarte. Weil dann macht es auf einmal keinen Spaß mehr.
Und die Polizei müsste dann auch noch was unternehmen.
Ja, die müsste kommen und sagen, so, und die wissen auch, dass es da keine Riesenverurteilung gibt, aber mitnehmen, erkennungsdienstliche Behandlung, ich meine, ey, zumindest einen scheiß Tag gehabt haben. So, das ist ja das Minimum, was man so jemandem bieten kann. dann denke ich, das wäre genau das Richtige, dass es weder cool noch lustig ist, auch nicht im Kreis seiner Freunde oder so, sondern dass alle sagen, sag mal, wie scheiße bist du, denn magst du bitte die Kneipe, verlass mit dir, reden wir erstmal nicht mehr, bis du normal bist. Und das haben wir in meinem persönlichen Umfeld extrem, aber da ist mir schon klar, dass das so die Filterbubble ist. Und im Großen und Ganzen sagen die Leute nachher, ja gut, fand ich das jetzt nicht, es tut keiner was und das ist das Problem.
Jetzt ist ja das sich verbale Wehren das eine. Als eine der großen Herausforderungen betrachte ich ja, unter anderem, weil ich es vor einigen Tagen selber wieder erlebt habe, wie ohnmächtig ich vor wirklich roher und brutaler Gewalt von Leuten stehe, die auch bei denen es längst Klick gemacht hat. Ne? Also ja. Jeder, der mal in einer gewalttätigen Situation war, weiß, dass Leute, bei denen es Klick gemacht hat, die halt irgendwie auf so einem Autopilot sind, plötzlich, dass da eine hohe Gefahr von ausgeht. So, und jetzt haben wir ja von rechts eine hohe Gewaltbereitschaft, ganz oft. Und da weiß ich immer nicht, ich bin einfach nicht Nahkampf erprobt.
Ja, musst du lernen. Ganz einfach, selbst schuld. Da denke ich aber auch, die Leute, die suchen ja niemanden, mit dem sie sich messen können, die suchen Opfer. Das heißt, man sollte Kampfsport machen, empfehle ich allen Leuten, die mir über den Weg laufen, nicht mal, um wirklich kämpfen zu können. Also soll ja nicht jeder sich gegenseitig immer auf die Fresse hauen. Aber es bringt extrem was für Selbstbewusstsein. Dann steht man so einer Gruppe Nazis gegenüber und man weiß, ey, wenn ich Bock habe, stecke ich dir den Fuß in den Mund und kegel mit dir die anderen um, ist überhaupt kein Problem. Aber genau dann mache ich es nicht mehr, weil ich brauche es nicht. Ich brauche mir nichts beweisen, ich weiß für mich, ich kann es. Und dann denke ich, deswegen Leute, macht das. Und wenn es doch wirklich eskaliert, was aber, ich würde sagen, in 1% der Fälle ist, dann ist man in der Lage, den Ersten, der das Maul aufmacht, einfach wegzukloppen. Und dann gehen die anderen ganz schnell weg und sagen, auch klärt das unter euch. Also so ein guter Kumpel war es jetzt auch nicht, weil die haben auch keinen Bock aufs Maul zu kriegen. Weil stell dir mal vor, da kommen 5 Nazis nach Hause mit einem blauen Auge und sagen, oh, da hat uns so der Johnny irgendwie hat uns da gerade echt böse umgehauen.
Tja, das ist Story.
Genau.
Wollen aber auch was nicht. Machst denn du?
Also ich lerne Krav Maga an einer israelischen Personenschutzschule. Also ich bin da durch Zufall reingeraten, weil da Bekannte rumlungerten. Und das ist ein extrem effizienter, also eine Kampfkunst eigentlich ist kein Sport in dem Sinne, weil es keine Reglementierung gibt und es auch nicht richtig sportlich zugeht. Das ist extrem darauf konzentriert, einen Angreifer ganz schnell kampfunfähig zu machen. Das heißt, man hat da weder so ein Rumgepöbel, noch kann man nach Punkten mal hier und da einen Schlag platzieren, wie es halt im Boxen oder so wäre, wo ja das Ziel eigentlich nicht wirklich ist, den anderen umzuhauen. Der Vorteil ist, wenn einen jemand nur ein bisschen anpöbelt und rumranzt, dann hat man eigentlich nichts gelernt, wie man jetzt ein bisschen zurückpöbelt, weil das kommt da überhaupt nicht vor. Das heißt, da steht man einfach, bleibt ruhig und sagt, lass es doch bitte sein, es geht nicht gut. Es geht für dich gleich düster aus, also verhalte dich mal gesittet und zivilisiert. Und in dem Moment, wo man eine Schlägerei hat oder so, weiß man aber ganz einfach, wo muss ich ihn packen, damit mir hier nichts passiert. Und während in Hollywood-Filmen dann so ein Kampf 10, 20 Minuten geht und dann kommen noch 5 Freunde und dann noch mit einem Knüppel und dann findet man noch irgendwo eine Axt und ich weiß nicht was, sind es in der Praxis irgendwas zwischen 5 und 10 Sekunden meist, in denen der Hauptteil gelaufen ist. Und das ist genau das, was man da lernt. Die Person umhauen, Situation gelöst, aber nicht mit so einem Gepöbel umgehen, sondern da steht man dann drüber und sagt, oh gut, kannst ein bisschen pöbeln, aber also, ich habe keinen Bock.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich für viele eine gute Empfehlung, aber es kann natürlich nicht Ziel sein, dass wegen einiger Leute, die gewaltbereit sind oder andere anpöbeln, dass jetzt plötzlich alle anfangen, Kampfsport zu machen, weil irgendwann haben wir dann einen Bürgerkrieg.
Ja, nicht unbedingt, weil, das muss ich sagen, gibt so 2 Sportarten, die mich ein bisschen gewundert haben. Also zum einen Kampfsport, die meisten, die ich kenne, die es machen, sind eben total ruhig, weil sie eben niemandem was beweisen müssen. Bisschen ähnlich halt beim Motorradfahren, die Leute, die Motorrad auf der Rennstrecke fahren, die sind im Straßenverkehr total gelassen, weil die sagen, oh, kann ja am Wochenende Gas geben, wenn ich will. Das sehe ich immer wieder bei so Sachen. Also wenn man es extrem weit treiben könnte, das Spielchen, dann lässt man es, weil man muss es halt nicht mehr den Kumpels vormachen. Deswegen denke ich, also Ziel der Übung ist es nie, dass Leute gewalttätig werden oder Waffen führen oder Volksbewaffnung oder so. Das geht meistens schief. Aber so ein gesundes Selbstvertrauen haben und sich einfach den Rechten entgegenstellen. Und wenn man es alleine nicht kann, wenn in der S-Bahn 50 Leute sitzen und einer pöbelt rum, dann müssten eigentlich 49 hingehen und sagen, da ist die Tür, kannst laufen.
Ja, das ich denke auch nicht. In so einer Situation denke ich auch ganz oft, es müsste doch eigentlich die Menge an Menschen
das schon. Jemand sollte können. Mal.
Ja, ja. Ja, aber also gerade wieder erlebt, wenn du einem ganz hohen Gewaltpotenzial gegenüberstehst, nur womöglich noch bewaffnet, dann helfen auch nicht 6 Leute.
Doch.
Die untrainiert sind. So.
Ja, genau. Ich wollte sagen, wir hatten diese Situation im Thalys gerade, wo zwei Trainierte und ein Student, sagen wir mal, einen Kalaschnikow-Schützen überwältigt haben. Hm. Da der andere wichtige Punkt, man muss schnell, schnell, schnell sein. Wenn jemand anfängt mit Sieg heil und schon nach dem Sieg stehen fünf Leute um ihn rum und sagen, halt die Fresse und steig aus, dann denkt er, scheiße, was passiert, wenn ich jetzt weitermache? Wie schnell eskaliert das? Mhm. Wenn der erstmal eine Viertelstunde gepöbelt hat und dann sagt einer, hey, magst du das nicht mal lassen? Dann nimmt er das nicht ernst. Und da auch, Typ hat einen Schuss abgefeuert, drei Leute sind drauf, haben den bewusstlos geprügelt, Sache gelöst. Der eine hat einen Durchschuss im linken Unterarm, das ist blöd, ist aber ungefähr wie wenn man sich echt schlimm mit einem Messer schneidet oder einem Bohrer durchsteckt. Der kriegt jetzt ein paar Wochen Schmerzmittel und das, wenn jetzt nichts besonders Schlimmes ist, verheilt das fertig.
Ist nur eine Fleischwunde.
Ja, genau. Und,
wir sagen,
genau. Und er hat eine Narbe und kann immer sagen, also Mädels, ich erzähle euch mal, wie ich hier den ISIS-Typen überwältigt habe. Aber da sieht man drei Leute sofort drauf. Einer verletzt, aber der wird wieder fit und das war's. Sonst keine Beschädigung. Einfach, weil die nicht lange überlegt haben, sondern gesagt haben, drauf, fertig. Und für das, was die gemacht haben, also der allererste, der ihn gepackt hat, der musste noch halbwegs trainiert sein und der andere muss einfach nur auf den Kopf treten. Also so böse es klingt, aber genau das haben sie ja gemacht.
Ja, ich glaube, dieses mit dem auf den Kopf treten würde mir schon die eine oder andere Schwierigkeit bereiten. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, du hast die ISIS erwähnt und da werden wir auch gleich nochmal weiter drauf eingehen. KIZ, hurra! Die Welt geht unter. Was wir nach wie vor nicht hoffen, wobei, da geht es ja in dem Stück um was anderes, aber naja, das ist schon, was ich sagen wollte. Enno, ich habe mir mal ausgedruckt hier auf deiner Webpage, sind die Länder, die du bereist hast, dein Ländercounter.
Ja,
ich lese
oh ja.
Trotzdem vor. Argentinien, Äthiopien, Belgien, Brasilien, Burundi, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Kenia, Kongo, Kroatien, Kurdistan, Irak, Luxemburg, Madagaskar, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ruanda, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Syrien, Tansania, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ungarn, United Kingdom, Uruguay, Vatikan, Westbank, Zimbabwe und nicht mehr existierend, aber besucht die Tschechoslowakei und die DDR. Wann machst du das und warum?
Aus Interesse. Und das Wann, das ist total verteilt. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, wir haben dann danach in Frankreich und in Ruanda gelebt und das erklärt so die Länder um Ruanda halt rum. Da tingelt man dann halt durch die Gegend. Mhm.
Was hat euch da hingetrieben nach Ruanda?
Ich fand es früher voll lustig zu erzählen, als ich Kind war, dass meine Eltern eine Bank ausgeraubt haben und wir fliehen mussten. Das Schlimme ist, wenn das Kind das erzählt, kriegen die Eltern die Geschichte nicht mehr gerade gerückt, egal was sie versuchen. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass die Story nicht so lustig ist für die anderen Beteiligten. Nein, ganz praktisch war es so, dass die Entwicklungshilfe da gemacht haben. Also ganz klassische Entwicklungshilfe. Wir haben auf einem Dorf mit 200 Einwohnern gewohnt. Und die haben da gelernt, wie man einfache Lehmöfen baut, um energieeffizient das Holz zu verfeuern. Das klingt total trivial, aber wenn man mal eben 70% Holz spart in einem Land, dann hat das einen Erfolg. Wie man Kaninchen züchtet statt Kühe, weil wenn 10 Kaninchen sterben von 100, dann rammeln die 2 Stunden und die sind wieder da. Und wenn einem die einzige Kuh stirbt, dann hat man ein Problem und solche Sachen. Also wirklich so ganz klassisch Hilfe zur Selbsthilfe und mit den Leuten im Dorf wohnen. Und ja, die Situation in Ruanda wurde dann immer komplizierter. Dann sind wir in so einer 17-Tage-Etappenreise wieder nach Deutschland zurückgekommen. Da kamen dann so ein paar Länder hinzu. Ich glaube, da fehlen auch welche, wo wir nur an irgendwelchen Flughäfen waren. Das ließ sich gar nicht mehr im Detail sagen.
Wie alt warst du damals?
Als wir wieder in Deutschland waren, war ich 5. Mhm. Und dann haben meine Eltern im Ausland immer wieder gearbeitet oder gelebt und meine Geschwister auch und dann ja immer die Gelegenheit genutzt, für reine Flugkosten irgendwie 4-5 Wochen irgendein Land kennenzulernen. Und so hat sich vieles davon ergeben eigentlich.
Dann stammt aber dein Interesse an der Welt, an anderen Ländern, dein sich einsetzen für andere Kulturen, ganz klar irgendwie schon, ist schon von deinen Eltern geprägt, oder?
Glaube schon. Also so wie so oft nicht direkt, aber irgendwie sieht man da schon einen Zusammenhang. Ja. Also sie haben nie gesagt, fahr mal raus in die Welt und mach was Komisches. Aber wenn man halt in vielen Ländern viele Leute kennt, dann hat man einfach so ein Interesse daran.
Jetzt bist du, also die Berichte, die man von dir in den letzten Monaten so gesehen hat, die kommen schon verstärkt oder ausschließlich aus dem Nordirak.
Ne? Richtig.
Was zieht dich da immer wieder hin nach Kurdistan?
Dass ich da Freunde habe, ganz trivial. Mhm. Also ich kenne da Leute und dann geht man immer wieder gucken, wie es da läuft.
Aber wir haben ja gerade gesagt, Stichwort ISIS, du bist schon, also du bist ja ein sehr politischer Mensch. Du willst schon auch gucken, was ist da los?
Ja, also das Problem ist, also ich bin vor 5 Jahren das erstmal hingekommen, weil ein Freund von mir, Sigi March, ist ein Grünpolitiker, der hat da 20 Jahre lang Hilfsprojekte gemacht und der hat halt immer wieder davon erzählt, was für eine hübsche, nette Gegend das ist. Und er hat gesagt, Irak, hübsche Gegend, na klar, glaube ich dir voll. Und dann halt erstmal angefangen zu gucken und gesehen, ah, die haben da im Nordirak eine autonome Region, die haben eine eigene Regierung, die haben eigene Gesetze und so, hab gemerkt, okay, das ist was ganz anderes. Und bin dann 2010 mal hingeflogen und habe da Urlaub gemacht einfach und habe gesehen, ist echt verdammt schön, ist ruhig, ist so auf dem Umbruch zwischen dem, was man sich hier unterm Irak vorstellt, so Leute, die auf Eseln reiten, und so neuen Metropolen wie Dubai. Und genau dazwischen schwankt das gerade hin und her. Und das macht es unglaublich interessant. Und dazu extrem freundliche Menschen. Also und touristisch fast nicht erschlossen. Und das ist irre. Also im Prinzip das, was man immer in den Katalogen beworben wird. So der Geheimtipp und modern und Tradition. Und hat man da. Und dann habe ich da halt Leute kennengelernt und mehr und mehr. Und auf einmal kam erst noch die Sache in Syrien und also Krieg in Syrien, Bürgerkrieg mit diesen unklaren Fronten und wer kämpft eigentlich gegen wen. Und dann kamen die Flüchtlinge nach Kurdistan rüber, also nach Kurdistan, Irak. Und dann war ich da und habe gesagt, kann ich mal zu so einem Flüchtlingscamp fahren? Also ich habe noch nie im Leben, glaube ich, wirklich mit einem Flüchtling gesprochen, der gerade rüberkam. Und auch sonst kann ich mich nicht erinnern, dass ich mir mal ernsthaft mit einem hingesetzt hätte. Die haben gesagt, ja logisch, da habe ich da hingekarrt und ich habe mit Leuten gesprochen, dachte so, okay, es ist so scheiße, wie man sich's vorstellt, klar, es ist aber total anders, wenn man mit denen selber gesprochen hat. Und dann auch zu sehen, da wohnen 70.000, 80.000 Leute in so einem Camp und habe gesagt, wie versorgt man die, also wie klappt das, was kostet das, und das Interesse wird halt immer größer. Und dann kam eben die ISIS dahin. Und bei mir war es ganz simpel, ich habe halt gesehen, die Freunde von mir, die sonst Partyfotos gepostet haben auf Facebook oder so, waren dann auf einmal in Uniform und im Frontbereich oder waren als Fahrer eingeteilt oder sowas. Und die, die erst in der Fahrbereitschaft waren, haben dann auf einmal auch an der Front gestanden oder geschrieben, jetzt Scharfschützenausbildung, geht nach Suma und so weiter. Und wo ich dachte so, alter Scheiße, das sind Freunde von mir, also mit denen ich noch irgendwie vor ein paar Wochen da zusammengesessen habe und die sind jetzt dabei, in ISIS-Dorf zu stürmen. Das will ich echt nicht haben. Hab dann gedacht, was kann ich tun? Und das ist auch eine der häufigsten Fragen, die an mich gerichtet wird. Ich will gern was machen, was denn? Kann sagen, ey, kannst nichts machen. Also, ja klar, man kann irgendwo hinspenden, man kann hier mit Flüchtlingen reden, man kann denen helfen, sich hier zu integrieren und so. Aber davon geht die ISIS nicht weg. Er sagt, also hingehen, die ISIS wegbomben, kann ich auch nicht. Dann hat er gesagt, ich kann aber hingehen und Leuten davon erzählen, weil ich kannte die Region gar nicht, hatte eine total verkorkste Vorstellung, was da herrschen mag. Und als ich das erste Mal da gelandet bin, sind wir abends halt mit so einem Landcruiser in eine American Sports Bar gefahren, die eine Kartbahn dran hatte. Und das war sowas, hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Und habe dann versucht, den Leuten hier zu erklären, was ist denn das da? Und wer sind überhaupt diese Kurden? Also dieses ominöse Gemenge von Menschen sozusagen hier aus der Mediensicht. So ein Haufen, die sich eh nur mit anderen kloppen oder so. Und habe einfach versucht, den Leuten hier das zu erklären und habe gemerkt, dass ich damit eine ganz ordentliche Reichweite hinbekomme. Also zumindest dafür, dass ich vorher sowas nie richtig gemacht habe, hatte ich dann auf einmal 100.000 Leser von einem Blogpost oder so.
Hast du einen journalistischen Hintergrund? Nee.
Nicht so richtig. Also ich habe seit der Grundschule eine Schülerzeitung rausgegeben zum Beispiel.
Das reicht.
Und genau solche Sachen gemacht. Und ich habe immer wieder einfach über das geschrieben, was mich interessiert. Was ja, sagen wir so, der Kern von Journalismus ist. Aber ich habe es nie gelernt oder nie für eine Zeitung geschrieben oder sowas. Und dann habe ich halt einfach immer mehr von da berichtet. Und die Leute vor Ort haben mir dann immer gesagt, cool, ein Journalist, magst du mitkommen? Ich habe noch einen Freund, der ist General und ich habe einen Kumpel im Ministerium und so weiter. Und bin da im Prinzip so rumgereicht worden und habe immer mehr Leute kennengelernt und dachte so, irgendwas ist doch extrem merkwürdig hier. Also es kann doch nicht sein, dass die jeden Journalist, der hier ist, so extrem hofieren und sagen, wir nehmen dich mit an die Front, wir stellen dir ein Sicherheitsteam. Hast du Fragen? Willst du irgendwelche Akten einsehen? Willst du mit irgendwelchen bestimmten Menschen sprechen? Und egal, wo ich gesagt habe, das will ich sehen, das will ich hören, da will ich gucken, haben sie gesagt, klar, machen wir. Und es gab nicht einmal, geht nicht, ist geheim, ist komisch oder so. Und da habe ich gesagt, dann habe ich halt mich gefragt, wieso sind die Zeitungen hier dann nicht randvoll mit diesen Berichten? Also weil, dass es hier keinen interessiert, kann man nicht sagen. Und zum anderen denke ich, liegt es immer an dem, der schreibt, dann schreibt es halt so, dass es wen interessiert. Also kann man ja durchaus prägen.
Wenn du sagst, die, dann redest du von den Kurden.
Ja, genau. Und hier habe ich dann gedacht, so okay, dann habe ich angefangen, mit Leuten hier zu sprechen und gesagt, wer ist denn bei euch in der Redaktion im Nordirak oder so? Und gesagt, ja, haben wir keinen. Und dann ging das so weiter und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, da sind halt nicht viele Leute. Und das erklärt auch, warum die mir gegenüber so offen waren. Und meistens halt Freelancer, die in der Gegend unterwegs sind, die eh irgendwo im Nahen Osten immer unterwegs sind, die das so halbwegs kennen. Die verkaufen dann halt ihre Story an den, der sie gerade haben will oder der sie geschickt hat. Aber so, dass das richtig systematisch beackert wird, schien mir, dass das nicht so ist. Und ich habe immer wieder Journalisten vor Ort getroffen, aber weniger. Also ich hätte gedacht, die stehen da einen Meter lang an der Front. Mhm. Und auch als ich letztes Jahr in Mosul war, hat der General da gesagt, war noch kein Journalist hier. Und als wir in Shingal waren im Januar, also da, wo die Jesiden letzten Sommer abgeschlachtet worden sind im Gebirge, haben die gesagt, ja, waren 2 Leute hier im letzten Jahr, obwohl das ja ein Weltthema war. Und da ich halt gedacht, das ist, also ich kann verstehen, dass man sich da nicht gerne rumtreibt. Es gibt auch eine Menge Kriegsberichterstatter, die genau das ihr Leben lang tun. Und hat mich einfach gewundert, weil ich dachte, warum, also das ist doch ein tierisch dominantes Thema seit Jahren jetzt. Warum ist da die Bude nicht voll? Und das hat mir dann aber erklärt, warum ich da so extrem gut mich bewegen kann und immer so freundlich empfangen werde. Und dann habe ich halt gesehen, es ist halt auch extrem spannend, weil man lernt jemanden kennen, spricht mit dem und dann ergeben sich immer mehr Fragen und mehr Fragen. Und die will man auch noch erklären. Alleine wie viele religiöse Minderheiten da leben. Also Jesiden kannte ich vorher auch nicht, habe ich nie von gehört. Jetzt, als ich da war, habe ich die KKI kennengelernt, habe ich auch noch nie im Leben von gehört. Und solche Sachen. Und dann lernt man immer mehr über diese Gegend und es wird immer spannender. Und das zieht einen halt in den Bann und dann kommt man davon nicht mehr weg.
Mag es ja immer sehr, wenn Leute unterschiedlichste Musik mitbringen. Enno hat unterschiedliche Musik mitgebracht. Wir haben The Ark gehört vorhin. Let Your Body Decide hast du mitgebracht. Und jetzt so einen schönen Soul-Klassiker, 3 Degrees, When Will I See You Again. Ist das, hast du so eine tatsächlich auch ein breites musikalisches Spektrum von dem, was du so hörst? Oder?
Ich glaube ja. Ich habe schon die schlimmsten Sachen rausgelassen, von denen ich dachte, die werden eh nicht gespielt. Ich glaube, ganz unten auf der Liste war ja noch Gunther mit The Tralala-Song.
Hm, ja, könnte sein, dass wir den.
Der fiel leider unten weg. Ich habe alles Happy Hardcore und Eurotrance schon weggelassen. Das käme sonst auch noch auf die Liste. Also ich glaube, das geht schon extrem weit. Also von Klassik über Glamrock, Soul, also so.
Was bist du für ein Jahrgang?
82.
Echt? Und dann Glamrock? Warum nicht? Ja. Ich mag das ja, wenn Leute einen breiten Musikgeschmack haben. Wie ist das eigentlich mit der Musik, wenn du unterwegs bist? Also so Nordirak, hast du da irgendwie mal so gesagt, Alter, was geht denn hier ab? An Instrumenten sowieso wahrscheinlich, aber auch so musikalisch, hat dich da was mitgerissen? Oder ist das dann doch zu weit von deiner kulturellen Sozialisation weg?
Ja, ich glaube, der Punkt ist da, dass es extrem viel um die Texte und nicht um die Musik geht. Was ja hier, naja, so teils ist, aber sagen wir gerade, also viel geht es hier auch um die Musik. Also wenn ich an Scooter denke mit How Much Is A Fish, da waren die Lyrics jetzt nicht unbedingt das Highlight von.
Nö.
Und bei anderen Songs ist es ja auch mäßig. Und da geht es oft drum, man hat eine...
Also es geht um Geschichten, ne? Eigentlich.
Genau, es geht um die Geschichten und um einfache Melodien oder so ein bisschen poppig. Aber es klingt, sagen wir so, gemessen an unserer Skala immer ein bisschen einfach. Mhm. Und ich würde sagen, so in Richtung Schlager könnte man es am ehesten so von der Art her sehen und so, dass es von jung bis alt alle hören. Ich glaube, das ist halt auch mit der Kultur so. Jeder hat hier seine Kopfhörer auf und hört halt seine Musik und da sitzt halt die Familie dann noch mit bis Oma und Opa von den Enkeln und da muss es für alle ein bisschen passen. Dann sind so Lieder über Land und Leute und die Peschmerga, die für uns kämpfen und das gute Feld, wo wir das Korn holen oder so, mal so vereinfacht gesagt, das sind die Sachen, die gehen immer. Und deswegen, und ich verstehe das meiste nicht, das kommt noch dazu. Und das heißt, wenn dann der Text im Vordergrund steht, den ich nicht verstehe, dann ist es halt mäßig.
Wie machst du das überhaupt sprachlich vor Ort?
Ganz unterschiedlich. Immer wieder überraschend ist, wenn Leute Deutsch mit einem sprechen. Ich war in nördlich vor Mosuldamm bei General Sheikh Ali. Und der sagte, ey, komm rein, was kann ich für dich tun? Er sagt, komisch. Und sagt, ja, ich war 12 Jahre bei Ford am Fließband.
Okay.
Okay, Problem gelöst. Dann Englisch geht gerade mit den jungen Leuten extrem gut. Und sonst ist es auch so, immer wieder braucht man gar nicht so viel reden, weil ich meine, ich bin da, um zu berichten, was los ist. Das Gute ist, man klappt die Kamera auf und irgendwer steht davor und redet los. Mhm. Und dann übersetze ich es hier nachher, da lass mir hier übersetzen. Und sonst habe ich so eine laminierte Karte, da steht drauf, also in Arabisch und in Sorani, was der kurdische Dialekt ist, der da gesprochen wird. Ich bin von den deutschen Medien, bitte erzähl mir, was du gerade tust, das wird später übersetzt.
Okay.
Und dann lesen die das und sagen, jo, und dann ist eher das Problem, die zu stoppen, weil dann sagt er, hey, hier, Kumpels, komm mal ran, hier, du hast doch noch was dazu zu tun. Hast du nicht irgendwie neulich dir ein neues Auto gekauft, kannst du auch noch erzählen. Mhm. Und dann denke ich, ja, aber egal, draufhalten, man hat ja nicht mehr den Film, der voll ist oder so. Mhm. Also einfach erzählen lassen, das klappt extrem gut. Meist habe ich aber irgendeinen Dolmetscher bei. Und da kommt es drauf an, zum Teil sprechen die mit mir Englisch, was dann immer blöd ist, wenn man halt, also ich muss dann auf Englisch denken, was okay ist, aber da geht halt ein bisschen was sprachlich verloren und der muss es dann in Sorani übersetzen. Zum Teil sprechen die Deutsch, dann ist es zumindest besser. Und jetzt hatten wir zum Teil, dass ich auf Englisch mit jemandem gesprochen habe, der von Sorani auf Arabisch übersetzt hat und so weiter. Also, und da hat der Dolmetscher auch vorgesagt, du, hey, lass das alles nachübersetzen. Es geht nur darum, dass man Rückfragen so platzieren kann und dafür reicht es dann auch. Und da fahre ich dann ja auch die Originaltonspuren und halt der nächste Punkt, ich kann dann nachvollziehen, hat der richtig übersetzt oder auch nur annähernd. Und sonst kann ich ja trotzdem die Antworten vom Interviewpartner nehmen und muss nur meine Fragen neu einsprechen. Weil das ist auch, dass einfach Sachen vom Sinn her nicht rüberkommen oder so. Aber es geht halt meist dann über Übersetzen.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Enno Lenze, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Nach der sogenannten Bombergate-Affäre um Parteikollegin Anne Helm tritt Enno Lenze enttäuscht aus der Piratenpartei aus. Aber er hat genug zu tun. Neben seiner Arbeit beim Berlin Story Verlag ist er auch geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Grusel-Kabinett Entertainment GmbH. Sein eigentliches Interessengebiet aber sind Krisengebiete. Lenze ist schon mehrmals als Journalist nach Kurdistan gereist. Viel Beachtung fand zuletzt ein Video, in dem er sich aufregt über die Leute, die Zuwanderung aus Kriegsländern nicht gern sehen. Kein Wunder, er weiß aus erster Hand, was die Menschen dort durchmachen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Journalist und IT-Spezialist Enno Lenze.
Die zweite Halbzeit, Flux FM Spreeblick. Ihr hört eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12, jeden Montag ab 22 Uhr, danach die Wiederholung im weltweiten Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich unterhalte mich mit Enno Lenze. Du hast gesagt, du hast Eurotrash weggelassen. Das stimmt gar nicht.
Das ist Disco.
Okay.
Oder das ist Italo-Pop,
okay.
Oder wie heißt das? Das
Italo-Pop.
Ist aus deiner Zeit.
Ja, das stimmt. Gloria, Umberto Tozzi, was es alles immer noch so gibt. Das ist schon, es ist nicht Eurotrash, du hast recht, das ist ja, kann man unter Disco laufen lassen. Mitgebracht von Enno Lenze, mit dem wir uns über seine Kurdistan-Reisen unter anderem unterhalten, über sein Facebook-Video. Und was mich ja immer am meisten interessiert, ist die Motivation der Menschen, die hier sind. Warum tun sie das, was sie tun? Das hast du schon ein bisschen erklärt, auch so ein bisschen, wo das alles so herkommt. Vielleicht beeinflusst durch deine Eltern, vielleicht beeinflusst dadurch, dass ihr sowieso schon, auch als du Kind warst, viel gereist seid. Wie geht es denn deinen Freunden jetzt, wegen denen du gedacht hast, Alter, da muss man mal ein bisschen mehr drüber berichten?
Also alle unverletzt und gut, das ist schon mal das Wichtigste. Der eine ist gerade in Raqqa in Syrien unterwegs, das ist so die IS-Hochburg, also von dem höre ich auch nur ein, zweimal die Woche was. Da mache ich mir die größten Sorgen drum, weil da ist echt die Hölle los. Die anderen sind halt halbwegs in organisierten Strukturen mit den Peshmerga im Anti-ISIS-Einsatz. Da ist es nicht so, dass dauernd geballert wird, sondern man liegt sich gegenüber und guckt eher und es gibt mal kleinere Gefechte. Da ist es nicht ganz so brenzlig die meiste Zeit. Sind aber zwei bei, die Scharfschützen sind, die oft halbwegs alleine irgendwie ein bisschen abseits liegen, um von der Seite reinschießen zu können und so. Und die Scharfschützen, die erwischt es relativ häufig, gerade weil sie relativ schutzlos sind. Und das ist so mäßig gut. Und KK Hama, der im Prinzip Peshmerga Kriegsheld, bei dem ich das letzte Mal eine Woche gewohnt habe, von dem sehe ich alle paar Tage die Videos, weil die da in den Nachrichten laufen. Der steht mit seinen jetzt über 60 Jahren ungeschützt im Kriegsfeld und ballert mit dem MG rum und ist wirklich wie im Actionfilm, den trifft keiner. Also der ist viermal verletzt worden im Leben. Arme und Beine, ging so. Der Hammer ist ein Streifschutz am Kopf, der also die Haut touchiert hat und den Knochen nicht getroffen hat. Der hat ein wahnsinniges Glück, aber da verstehe ich immer nicht, warum der noch lebt. Der macht das seit 40 Jahren im Häuserkampf und alles, steht immer in der ersten Reihe und wird einfach nicht getroffen.
Würdest du von dir behaupten, dass du halbwegs begreifst, was da passiert?
Ich würde sagen, so den Mikrokosmos um mich rum, klar. Mhm. So sagen wir im Blickweite noch und so ein bisschen darüber. Aber was da im Hintergrund läuft und an politischen Dingen und wieso Leute überhaupt zur ISIS gehen, also was treibt die dahin? Und all diese Dinge auch, wo die ihre Waffen herkriegen, also die sie nicht gerade erbeutet haben, ich glaube, das ist so ein Wust. Es gibt so Kleinigkeiten, wo man immer merkt, so man pickelt da so mit so einem Teelöffel an der Spitze vom Eisberg rum und versteht den Rest überhaupt nicht. Als ich letztes Jahr eben in Mosul war und da reihenweise schussig Revesten und gepanzerte Fahrzeuge von der irakischen Armee standen, also auf der anderen Seite vom Fluss, wo wir nur rüber gucken konnten. Und die ISIS, immer wenn es dunkel wurde oder so, angefangen hat, die einzusammeln, wo ich gesagt habe, warum zur Hölle schmeißt man im Kampffeld seine schusssichere Weste weg und lässt den gepanzerten Wagen stehen? Also was ist die Story? Die werden wir doch in 30 Jahren erst im Arte-Themenabend erfahren oder so. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, da muss irgendwas sehr Merkwürdiges noch im Hintergrund sein, was man nicht im Ansatz fassen kann und wo man nicht sagt, okay, die Amis waren oder die Israelis waren so die üblichen Verdächtigen oder so, sondern sagt, irgendwas ist hier verdammt komisch und ich verstehe es nicht.
Zu sagen, ich wäre dadurch beruhigt, ist irgendwie natürlich der falsche Ausdruck. Aber ich denke mal so, ich meine, du bist da vor Ort irgendwie, du bist jemand, der dieses Monster ISIS sehen konnte und Menschen ins Gesicht gucken konntest und so. Und dass du keine Antworten darauf hast, wie muss man damit umgehen oder wie kann man das lösen und wie kann man dafür sorgen, dass das aufhört, das ist mir klar. Aber deswegen meine Frage, verstehst du das oder ist dir das an einem bestimmten Punkt egal und du sagst, ich kenne diese Menschen hier, ich kenne ihre Motivation, die sind freundlich, die so und denen muss man irgendwie helfen. So ist es wahrscheinlich.
Das schon. Und zum anderen, denke ich, kann man es noch ein bisschen umdrehen. Also die Frage im Konflikt ist ja, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Mhm. Wenn wir jetzt mal ein Stück weiter gucken, Israel und Palästina, wir sagen, da fallen mir in beide Richtungen genug Sachen ein, wo die sich absolut scheiße verhalten haben. Können wir hier das ganze Studio die Wände vollschreiben auf beiden Seiten. Auch bei anderen Konflikten, da ist es immer, ja, der hat angefangen, aber so und so. Bei der ISIS ist einer ganz wenigen Sachen, wo ich sage, die ISIS sind die Bösen ohne Ausnahme. Und da sagt keiner, naja, aber guck mal, und vielleicht sind das nur besorgte Bürger und wir müssen deren Ängste wahrnehmen oder so. Mhm. Nee, die sind der Feind, Ende. Und das, finde ich, macht es extrem simpel, weil es keine Gegenposition gibt. Also kann sagen, wenn die der hundertprozentig sichere Feind sind, dann ist eigentlich alles richtig, was man unterstützt, was direkt gegen die geht.
Wie sind die zu stoppen? Nochmal anders gefragt, also... Es gab ja auch die Diskussion jetzt um die Reaktion Erdogans, dass es dann eigentlich wieder gegen die Kurden geht, während er eigentlich den Kampf gegen die ISIS aufgenommen hat und diese ganzen jüngsten Geschichten. Ist das was man in dieser Region, was da irgendwie gelöst werden muss, oder glaubst du, dass es Einmischung von außen unbedingt braucht?
Teils, teils. Zum einen direkt noch ein guter Stichpunkt, die Kurden. Wer sind eigentlich die Kurden?
Ja, okay.
Aha, bam. Können wir eine eigene Sendung zu machen. Um es ganz kurz zu machen, Erdogan geht gegen die Kurden aus der Türkei vor. Also und gegen die PKK, jetzt mal unabhängig von der Nationalität, aber die, mit denen er in seinem Land ein Problem sieht. Die kurdische Regionalregierung und die Peschmerga unterstützt damit Waffen und Munition gegen die ISIS. Das ist das Verworrene daran. Und deswegen ist es auch die Rolle von Erdogan, verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin mir total sicher, dass er natürlich auch die ISIS unterstützt hat, also diese Waffentransporte, die da aufgefallen sind und so weiter. Aber warum er dann Waffen an beide Seiten liefert, ohne direkt Geld für zu kriegen oder so. Also was jetzt ja auch noch eine Motivation wäre, ich kapiere seine Rolle in diesem Spiel nicht. Und deswegen ist es so, im Prinzip können die vor Ort die Situation lösen, aber nur, wenn man ihnen Zugang zu Waffen verschafft. Das Problem ist, dass die autonome Region Kurdistan halt formal ein Bundesland vom Irak ist und mit ihrer Zentralregierung einen Streit haben und die nicht wollen, dass sie Waffen kriegen. Das heißt, die einzigen, die wirklich gerade kämpfen, sind durch interne Streitigkeit vom internationalen Waffenhandel abgeschnitten. Und das ist die Krux. Nur so als ein Beispiel. Letzten Dezember gab es dann die Milan, also die Panzerabwehrraketen, die alten deutschen, die wir rübergeliefert haben. Die sind knapp 40 Jahre alt, die sind echt Resterampe. Dazu kamen die G36, die hier umstritten sind. Aber es sind gute Gewehre, muss man einfach mal sagen. Und ganz kurz dazu, das Ding ist ein Sturmgewehr und kein Maschinengewehr. Also wenn man sagt, wenn ich damit 10 Minuten schieße, schießt krumm, da muss man sagen, ja, dann nimm Maschinengewehr, dann nimmst MG3, da kannst du 10 Minuten durchfeuern. Das ist so, wie wenn ich einen Trabi fahre und sage, ey, ich kann bei der Formel 1 nicht mitfahren. Klar geht das nicht. So, diese Waffen haben sie bekommen, die echt nicht mehr die allererste Garde waren und haben damit in ungefähr 3 Tagen in einer Weihnachtsoffensive 4.500 Quadratkilometer von der ISIS zurückerobert. Das ist so groß wie Saarland. Da hat man gesehen, die ISIS ist auf einmal gar nicht mehr stark, sondern kann unglaublich rennen, wenn man mal Raketenwerfer mit 3 Kilometer Reichweite hat. Wenn man jetzt überlegt, wenn man denen mal ein paar Panzer gibt und eine eigene Luftwaffe oder was, was sie eigenständig koordinieren können, bin ich mir ziemlich sicher, dass man die ISIS ganz schön klein drücken kann. Aber wenn jetzt die Kurden da reingehen, dann verschiebt sich das Problem ja nur. Das heißt, von der anderen Seite muss auch was kommen. Das heißt, die Saudis müssen was tun, die Iraner, Jordanier, Syrer, und dann geht's halt schon los. Die Saudis, naja, glaube ich nicht, dass die da mitspielen. Syrien hat genug eigene Probleme. Da wartet Assad erstmal, wer gewinnt von den verschiedenen Rebellen und schlachtet dann den letzten ab, der noch steht oder so. Deswegen denke ich, das ist halt das Problem. Aber eigentlich ist die ISIS gut zu schlagen. Die sind extrem stark, weil die gute militärische Leute haben. Die Führung besteht zum Teil aus alten Saddam-Generälen, also aus der Baath-Partei, die halt das Terrain kennen wie ihre Westentasche, die auch die kurdische Armee gut kennen. Dann haben sie so im Mittelfeld angemietete tschetschenische Offiziere zum Teil, also die es so, na, sagen wir, auf dem freien Markt verfügbar gibt. Und dann haben sie halt eigentlich so als so den Value der Marke, wie man so im Business sagen würde, geschafft, Dschihadisten zu überzeugen, dass es ein Gotteskrieg ist und dass es ganz toll ist, dafür zu sterben. Und dadurch haben sie den schwierigsten Punkt an so einem Krieg, nämlich das Kanonenfutter zu kriegen, gelöst. Einfach indem sie sozusagen das gebrandet haben als, was machen wir? Machen wir einen Ölkrieg? Machen wir einen Religionskrieg? Machen wir, wir nehmen mal Religionskrieg, das passt uns gerade gut. Leute, wollt ihr in den Himmel? Lasst euch für uns abknallen. Mhm. Und haben das offensichtlich richtig verkauft. In dem Moment, wo man genug von denen wegmetzelt, dass die anderen nicht mehr so schnell nachkommen, da können die es selber lösen, aber sie brauchen eben Waffen und Munition. Das heißt, man muss ihnen die Möglichkeit geben, da ranzukommen. Und dann kriegen die es natürlich zusammen mit den alliierten Luftschlägen geklärt. Weil nur auf dem Boden klappt es auch nicht, ist die Kombination. Aber abgesehen von den Bodentruppen, die jetzt schon da sind von anderen Nationen, glaube ich, braucht man keine. Also nicht wie im Irakkrieg für.
Jetzt habe ich 2 Fragen, die ich dir gleich stelle. Erstmal hören wir aber noch einen von dir mitgebrachten Song, nämlich Duff oder ganz am Anfang mal hieß es Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Enno Lenze ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick und ich habe gerade, als wir gesprochen haben, gesagt, es haben sich 2 Fragen bei mir ergeben, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Das eine, die erste ist, du hast gerade von verschiedenen Waffen geschrieben, du hast davon gesprochen, dass man, dass diejenigen, die vor Ort gegen die ISIS kämpfen, dass die besser ausgestattet sein müssen militärisch. Woher weißt du das alles? Also ich meine, man fährt ja da nicht hin und hat da Bekannte, die zu Freunden werden. Und die erzählen einem dann irgendwie was über bestimmte Sturmgewehre oder so. Ich meine, du musst doch, hast du dich da noch eingelesen oder wo kommt dieses ganze Wissen her?
Also ist halt eine Kombination da draus. Also vor Ort habe ich ja ganz einfach gesehen, was haben die da, wie schießen die damit. Also ich habe auch das Training bei denen mal einen Tag lang begleitet. Ich war mit dem Nachrichtendienst unterwegs im Grenzbereich und solche Sachen. Also ich habe wirklich einen ziemlich breiten Überblick gewonnen, denke ich. Dann habe ich auch hier, als diese Diskussion ums G36 losging, einfach mal gefragt, so, ey, wer von euch war beim Bund und hat mit dem G36 geschossen? Was meint ihr so? Total subjektiv. Also taugt das Ding was oder nicht? Und dann habe ich einen Freund, der war bei der israelischen Armee und hat in den 70ern hier die SEK und MEK-Ausbildung gemacht für die Deutschen. Der kennt, mir scheint, jede auf der Welt produzierten Waffe per Handschlag so in etwa. Der kann dann nochmal so richtig fundiert was zu sagen zu den Unterschieden. Das hilft. Dann schlichtweg so Wikipedia-Wissen, was sind vergleichbare Waffen und so weiter. Also so einfach mal zusammenlesen. Dann auch einfach Kontakt direkt zum Verteidigungsministerium und die gefragt, was sind bei euch die Probleme? Ist auch wie immer, am Anfang sagen die, wenn man denen so eine Mail schickt, die kriegen 3 Millionen Mails am Tag. Und man sagt, ich war da, hier ist das Foto, wo ich mit einem General, mit einem G36 vor der ISIS-Flagge, so ganz hinten im Bild stehe. Ich habe mal eine Frage. Und dann dauert es auf einmal 5 Minuten, das Handy klingelt und die sagen, was ist denn die Frage? Können wir helfen? Also merkt man so, man kommt da auf einmal sehr schnell weiter und habe dann einfach so klassisch rumrecherchieren gemacht und dann versucht, mir eine Meinung zu bilden.
Es fasziniert dich ja schon, dieses ganze Thema. Gibt es, was kitzelt dich daran oder was ist deine Motivation, dich da so tief reinzuknien und dich selber zu fragen, was sind auch die militärischen Mittel, die man bräuchte, um und so? Also es ist ja schon Detailwissen, was du dir da aneignest. Was treibt dich da?
Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sagen wir, wenn mein Leben so ein Puzzle wäre, dann wäre Wikipedia so die passende Ergänzung gewesen. Also dieses irgendein Thema anfangen zu lesen und dann alle Links klicken, die dazu gehören und dann merken so, ich habe 3 Stunden, ich habe irgendwie bei Hamstern angefangen und bin jetzt bei, wie baue ich eine Schraube für ein Schiffsschraube ordentlich oder sowas. Mich interessiert einfach total viel oder es ist nicht mal spezifisch. Also es gibt auch genug andere Richtungen. Ich habe mir mal angeguckt, wie man am besten Pistazien kultiviert, weil ich da irgendwie hängen geblieben bin. Werde ich nie wieder brauchen, das Wissen und solche Dinge in der Art. Also und da hatte ich jetzt noch einen ganz praktischen Ansatz, dass ich wirklich wissen wollte, schicken wir den Scheiße rüber und freuen uns, dass wir Sondermüll sparen oder taugt das was? Und einfach, um eine qualifizierte Meinung dazu zu haben. Und zum anderen, mein Interesse ist halt Öffentlichkeit schaffen. Und da muss ich ja sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Also folgt mir bitte und befürwortet das oder folgt mir alle und sagt, das ist schlecht und nervt mal die Merkel, bis sie das stoppt oder weitermacht. Und da muss ich halt eine halbwegs sinnvolle Meinung haben. Und dann irgendwie, ich kann es nicht mal so auf den Punkt bringen, mich interessiert es einfach, dann immer noch mehr und mehr zu wissen.
Erschütternd finde ich ja, dass wenn du da warst, und das ist ja auch die Meinung von anderen Experten, also alles, was man liest von Menschen, die vor Ort sind und waren, scheint sich ja da zu decken. Es scheint für die Problematik, für das Problem mit der ISIS, nur eine militärische Lösung zu geben. Oder weil man auch überhaupt nicht weiß. Ich glaube, das ist, was einen so verzweifeln lässt. Offensichtlich gibt es ja nicht mal Forderungen von irgendwas. Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, aha, die wollen, was weiß ich, ihren eigenen Staat oder dass die ganze Welt nur noch links rumschwimmt oder was weiß ich.
So. Ja, ich glaube, das ist also ein Teil der Sache. Ob ich damit alles gesehen habe, ist natürlich die andere Frage. Ist aber, da hat man halt diese Leute, die unter Saddam gottgleich waren. Die konnten also politisch im Alltag und alles tun und lassen, was sie wollten. Es gibt so Aufnahmen, wo sie halt Kinder auf dem Schoß haben für so ein PR-Event und merken, oh, der eine ist Kurd und erschießen das Kind vor laufender Kamera, weil sie wissen, sie können's. Also auf dem Niveau waren die Leute mal. Und dann ist auf einmal Saddam tot und sie sind nicht nur runtergestuft, sondern sie sind in Dreck und verfolgt. Und die wollen halt wieder auf so einen Punkt. Und ein Freund von mir fasst es zusammen, also als get rich or die trying, also reich werden und das schnell oder beim Versuch sterben. Und die ISIS ist halt keine klassische Terrororganisation, die sich aus Bankraub oder Spenden oder so finanziert, sondern die machen 90% Geld selber. Das heißt, die verkaufen Öl, die treiben Steuern ein, all solche Sachen, was es vorher nicht gab.
Aber Menschenhandel ist da schon auch viel dabei.
Ne? Menschenhandel auch, klar. Also im Prinzip das gesamte kriminelle Portfolio einmal richtig hochskaliert. Man selber sitzt an unbekannten Orten in Sicherheit. Als sie in Mosul waren, haben die irgendwas zwischen 500 und 900 Millionen Dollar rausgetragen in Gold, Aktien, sonst was. Die Banken im ISIS-Gebiet operieren ja auch noch und sind nicht vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Und ich habe mich mit einem Freund unterhalten aus der Branche und gesagt, was taugt das? Also was muss ich mir jetzt darunter vorstellen, dass die Bank noch läuft? Der hat mir halt gesagt, es ist gar nicht so einfach. Man muss wissen, wie kreditwürdig sind die quasi auf der Welt. Und was sagt die Zentralbank dazu? Und ich habe dann versucht, mit der Zentralbank im Irak Kontakt aufzunehmen und das zu klären. Die antworten halt einfach nicht. Und mir fehlen sozusagen Insider, die da mal gucken könnten. Aber ich denke, offensichtlich können die also auch noch Überweisungen annehmen und sowas. Und die machen einfach Kohle. Egal wie. Und deswegen denke ich, das Interesse von den Leuten hinten dran ist vermutlich Kohle machen. Und dafür sagt man, na komm, ihr dürft mal hier und da eine Minderheit abschlachten, dass er bei Laune bleibt. Und wenn das irgendwann zusammenbricht, dann sind die Strippenzieher einfach mit Taschen voll Geld weg. Und deswegen, das hat kein Ende. Die sagen ja nicht so, ich will eine Milliarde und dann haben wir Frieden. Sondern weiter, weiter, weiter. Die können ja auch nirgends hin. Also die können nicht in die Schweiz und ein Bankdepot eröffnen oder so. Also dafür sind sie dann zu schlimm. Und dem bleibt nichts anderes, als da zu bleiben, ihre Kohle zu verprassen und wissen, das hat eine Ablaufzeit und vielleicht erwischt mich eine Rakete. Aber so in etwa stelle ich mir das vor, dass die sagen, ey, bevor ich in einem Dreckloch sitze, mache ich nochmal richtig Terror. Das habe ich gelernt und das kann ich.
Lässt sich das nicht fassungslos und frustriert zurück auch, wenn du von da kommst?
Ja, total. Also zum einen, dass man da halt...
Du klingst ja sachlich bis... wie soll man sagen? Bis ernüchtert, so wenn du darüber redest.
Im Prinzip schon. Also ich sehe es halt auch die Peschmerga, also die kurdische Armee, die werden das Problem ja nicht lösen. Die haben kein Interesse an Expansion. Die haben ihr Gebiet, die wollen die Grenze halten, das war's. Das heißt, wenn die ISIS denen nichts tut, schießen die auch nicht. Das ist auch, was die meiste Zeit passiert. Die stehen sich halt gegenüber. Das hilft nur dem Rest Irak nicht und das hilft auch den Leuten in Syrien nicht und demnächst in Jordanien und so weiter. Und das ist genau das Problem. Und deswegen denke ich, zum einen macht es mich fassungslos, dass man vor Ort nichts tun kann. Also dass man nicht sagen kann, dem müssen wir jetzt helfen, sondern der eine, der hilft, fehlt einfach. Mhm. Und zum anderen, wenn man dann hier hinkommt und das alles gesehen hat und dann ist hier so ein besoffener Spinner und sagt, die scheiß Ausländer und die machen doch nur Urlaub hier und wollen unsere Kohle. Denkt, nee, du willst nur meine Kohle, um dein Bier zu saufen. Die haben echtes Interesse. Also so diese beiden verschiedenen Ebenen treiben einen in den Wahnsinn. Denke ich, zum anderen hier schreiend rumlaufen, bringt halt auch nichts. Also kann man sich die Energie sparen und einfach sachlich bleiben. Oder einigermaßen.
Enno, bis 2014, also wir kennen uns ja so von online.
Genau. Ne?
Also so, ich kriegt ab und zu mit, was du machst, du vielleicht, was ich mache und so. Man kennt sich so ein bisschen, hat auch mal irgendwie zwei, drei Sätze miteinander gesprochen. Also deswegen sage ich dieses Kennen immer so ein bisschen in Anführungszeichen, weil wir natürlich online immer so eine Persona sind, die wir da darstellen. Und deswegen ist nicht so, dass wir schon 800 Bier oder Wein zusammen getrunken haben. Aber was ich natürlich mitgekriegt habe, du warst lange auch bei den Piraten.
Ja.
Bis 2014?
Ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie es formal ist mit der Nachzeit, bla, aber irgendwie so. Also die aktive Zeit war bis 2014 ungefähr. So 2012, also ich bin seit 2009 Mitglied, aber so die im Prinzip genau die Top-Jahre, also wo man in den Talkshows die Piraten gesehen hat, das war, wo ich da auch viel gemacht habe.
Ja. Warum hat das aufgehört?
Was weißt du über die Piraten aus der letzten Woche? Danke, geklärt. Also im Prinzip, die Piraten waren für mich ja kein Selbstzweck. Also, da ist keine Kohle und keine Macht zu holen, sondern ich hatte halt politische Themen, die ich immer irgendwie beackern wollte. Aber wenn ich jetzt zur SPD gehe und sage, hey, ich mache hier Kurdistan, sagen die, ja, stell dich hinten an. Mhm. Und bei den anderen halt auch, klar. Und bei Piraten war es so, bring dein Thema mit und mach. Er sagt, mal gucken, ob das nur so ein PR-Versprechen ist, aber es schadet nicht. Und habe gesehen, doch, kann ich machen. Und habe im Prinzip so eine Win-Win-Situation gesehen. Ich konnte mein Thema einbringen und Leute überzeugen, die Bock haben auf politische Arbeit, also wo das Potenzial da ist. Mhm. Auf der anderen Seite konnte ich der Piratenpartei was bringen, dass die gesagt haben, hey, wir haben einen, der hat Ahnung. Also wo ich gedacht habe, genau das war ja mal die Idee von den Piraten. Bring deine Idee mit, find Leute, also so wie Kickstarter für Politik. Bring dein Thema mit, find Leute, los geht's. Das Problem war ganz simpel. Natürlich rennen ein Haufen Idioten rum, das ist klar. Wir rennen in jeder Partei rum. Ich glaube, Gysi hatte doch gesagt, mit 10% Idioten oder so muss man leben. Ja, und dann hat man gesagt, gut, schmeiß mal die raus. Gemerkt, oh, Parteienrecht, ist gar nicht so einfach. Man kann Idioten nicht rausschmeißen aus einer Partei, vereinfacht gesagt. Sehen wir auch an Sarrazin. So, haben nicht nur wir gehabt.
Hiermit entlassen wir sie wegen Idiotie.
Genau. Das ist schwierig. Aber man kann sie halt runterstufen und irgendwas machen. Und da war leider die Mehrheit der Piraten dafür und hat gesagt, naja, aber nur weil es ein Idiot ist, darf er doch trotzdem mitspielen. Und nur weil er alle nervt und immer kontraproduktiv ist, dann darf er doch trotzdem mitspielen. Da man halt die produktiven Leute, so wie ich gesagt, ja, dann spielt selber und wir machen wieder was anderes. Und dann habe ich mich da halt wieder draus zurückgezogen und eben gesagt, dann beackere ich mein politisches Thema selber weiter. Okay.
Braucht das denn Partei? Braucht das Parteipolitik, um in Deutschland politisch aktiv zu sein?
Nee, braucht es nicht, aber es macht es besser. Also man hat mehr Reichweite. Und ich habe auch immer noch genug mit Piraten zu tun. Also gerade mit denen, die da Außenpolitik machen. Die machen eine alternative Münchner Sicherheitskonferenz, auf der ich gesprochen habe, was mir viel Reichweite gibt und sowas. Da gibt es noch genug Leute, wo Verbindungen sind, weil das ja immer noch ein Netzwerk ist. Mhm. Aber die Partei als solche ist, also in Berlin, gerade durch unsere Abgeordneten hier und durch den BER-Untersuchungsausschuss ja echt noch relevant, aber ansonsten halt nicht. Und er sagt, dann muss ich nicht einen Overhead an Zeit reinstecken, für den ich nicht genug zurückkriege, weil da habe ich genug anderes zu tun.
Okay, ich glaube, das hat das relativ gut zusammengefasst. Ja. Und jetzt möge sich die ein oder der andere fragen, das ist ja alles ganz spannend, was dir da erzählt, aber was macht ihr denn beruflich? Du hast nebenbei auch noch so ein paar Jobs, ne?
Ja, zum einen habe ich hier den Berlin-Story-Verlag. Das ist ein Verlag, der, sagen wir, im Kern historische Berlin-Bücher macht. Von extrem dick und wissenschaftlich bis dünn mit Fotos und populärwissenschaftlich. Aber alles dreht sich irgendwie um Berlin. Dann habe ich einen Souvenir-Store unter den Linden. Dann habe ich hier am Anhalter Bahnhof den Berlin-Story-Bunker, wo ein Museum drin ist und ein Gruselkabinett und so eine gruselige Ausstellung und sowas. Dann bin ich im Vorstand vom Verein Historiale. Wir haben Europas größtes Geschichtsfestival jahrelang veranstaltet, was sich aber nie finanziert hat und weswegen wir es dann irgendwann haben auslaufen lassen. Mit diesen Themen verbringe ich so meinen Alltag.
Ich würde sagen, das ist auch ausreichend.
Erstmal,
viel mehr hast du keine Zeit. Into Action könnte auch ein Lebensmotto von Enno Lenze sein, der hier zu Gast in der Sendung war, muss ich schon fast sagen, denn wir sind fast am Ende der Show angelangt. Ich sage gerne Show zu Radiosendungen. Viel, viel Interessantes von dir gehört, Enno. Und können eigentlich jetzt am Ende, kann ich nur noch die Frage stellen, wann geht's wieder los, wo geht's als nächstes hin, was hast du vor?
Ja, das ist immer so ein bisschen überraschend, je nachdem, wie ich Zeit habe. Schlichtweg auch, wie viel Geld immer da ist, weil das ist halt komplett privat finanziert, die Sache. Und ich denke mal, dieses Jahr nicht mehr, weil ich war jetzt zweimal da. An sich würde ich gerne morgen wieder hin, aber ich habe halt, wie wir ja vorhin gesagt haben, noch so ein paar Jobs hier zu erledigen. Ich denke im Frühjahr wieder. Das entscheidet sich aber meist wirklich erst ein paar Tage vorher ziemlich spontaner. Wenn ich sehe, ich habe eine Woche keine Termine, rufe ich da an, sage, ich bin morgen da, sehen wir uns.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht auch irgendwann nochmal wieder.
Natürlich, dann nach einer Weile, wenn's machen wir aus Erbil eine Sendung.
Ja, warum nicht? Können wir gerne machen. Ja. Und hören zum Schluss ein bisschen im Zusammenhang. Ich habe gerade überlegt, ob ich denn irgendeine...
Wie kriegst du jetzt die Brücke?
Ich krieg die Brücke nicht. Das ist aus MASH, ne? Aus dieser TV-Serie.
Naja, das ist ziemlich gut, die Brücke. MASH ist ja ein Mobile Army Surgery Hospital. Mhm. Also, und die haben ja auch direkt an der Front Leute zusammengeflickt und mit Thema ISIS und Frontberichterstattung.
War aber eine Comedy-Serie, muss man dazu sagen.
Ja, naja, aber die Kriegsszenen sind extrem echt dargestellt. Mhm. Und auch die Verletzungen und also dieser ganze Leid vom Krieg, ist ja, das ist ja dieser Gegensatz da drin. Das Leid vom Krieg sieht man ziemlich böse richtig, aber sie machen sich total lustig drüber.
War das 60er oder 70er?
Ende der 60er,
Ende ja. 60er, ne? Aus MASH oder MASH, aus der Originalversion. Ich glaube, es gab dann nochmal so ein Remake oder so.
MD gab es dann noch. Es gab noch die Serie Was war, als sie wieder hier waren.
Okay. Jedenfalls, Suicide is Painless, Johnny Mandel. Enno, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Gerne.
Und alles Gute.
Dir auch.